Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina, und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in der psychotherapeutischen Praxis.
Heute reden wir über den zweiten Teil von Folge 9 und in dieser Folge geht es ausschließlich um Larissa.
Ich freue mich schon. Hallo Dina.
Hallo Risa, ich freue mich auch.
Ich würde sagen, wir starten direkt.
Risa, das würde ich auch sagen, denn jetzt kommt der Hauptteil. Larissa und Sebastian. Das ist für mich eins der Highlights der Staffel. Oder nein, es ist das Highlight der Staffel. Denn solche Momente, die machen für mich Reality-TV aus, muss ich dir sagen. Denn es war ja so unerwartet, es war überraschend und es kam mir so echt vor. Und zumindest haben die mir das Gefühl gegeben, ob es so war oder nicht, ist ja völlig unerheblich. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich da was Echtes sehe. Und die haben mir das Gefühl gegeben, als wäre ich da ganz nah an einer echten Situation, an echten Emotionen von echten Menschen. Und das habe ich geliebt.
Ich fand die Situation auch so spannend, Dina. Wir fanden die ja beide so interessant und haben alles auseinandergepflückt, weswegen wir jetzt auch eine extra Folge dazu machen mussten.
Allerdings. Aber ich würde sagen, lass uns mal ganz vorne anfangen. Denn erstmal möchte ich über das Date an sich sprechen. Das ist der kleinste Teil davon, aber dazu muss ich schon nochmal kurz was sagen. Denn irgendwo fliegen sie. Sie fliegen im Helikopter, ne? Sie fliegen im Helikopter und sie sind ganz vertraut. Und was mir da schon mal aufgefallen ist, ist, dass der Sebastian uns schon mal so ein paar Krümelchen hinwirft, wo ich mir denke, es klingt gar nicht so hervorragend. Es klingt ein bisschen bedenklich, was er da sagt. Auch gut, dass er das so transparent sagt und nicht erst später, muss man ihm zugutehalten. Aber was er zu Partner oder über Partnerschaften sagt, finde ich ein bisschen wild. Denn was er ja sagt ist, mein Leben ändert sich komplett, wenn ich in einer Partnerschaft bin. Und ich glaube, was er schon sagt, ist, dass es früher mehr so war, als es jetzt ist, ne? Und dass er jetzt dazugelernt hat und dass es jetzt schon eher so ein bisschen darum geht, dass jeder ein Leben für sich selber hat und dann hat man noch ein gemeinsames. Aber dieses Ding von, dass sich sein Leben komplett ändert oder komplett geändert hat, wenn er in der Partnerschaft war, das finde ich bedenklich.
Ja, Dina, er nennt es, dass er sagt, er verliert sich in Beziehungen, so hat er es formuliert. Und letztendlich ist Larissa diejenige, die sagt, sie findet es eigentlich gut, wenn man auch noch ein Leben für sich hat. Er stimmt ihr dann zu, aber es kommt jetzt nicht von ihm, es kommt von Larissa in dieser Szene. Und er hat ja auch gesagt, dass er gerne ganz, ganz viel Zeit zu zweit verbringt. Und auch wenn er was mit Freunden macht, macht er das fast nur zu zweit. Fand ich auch sehr interessant.
Ja, das klingt echt total danach, als ja würde der einfach von 0 auf 100 sofort gehen in der Beziehung und dann so seine Eigenheit oder seine Eigenständigkeit völlig vor der Tür lassen, sobald er in so einen Beziehungsraum tritt. Ich muss dann einmal schon ganz zum Ende dann switchen, denn ich finde, was man ihm zugutehalten muss, ist, dass er ja auch sehr einsichtig ist, ne? Denn er sagt ja da, erstmal, dass er dazugelernt hat, dass er jetzt versucht, das nicht mehr so zu machen.
Ja, Larissa reagiert ja darauf, indem sie sagt, sie findet es schon wichtig, auch ein eigenes Leben zu haben. Und Dina, in dieser Folge verrät uns Sebastian ja auch, dass er da schon ein Muster hat. Larissa spricht ihn darauf an und sie hat da wirklich ein feines Gespür für, denn sie fragt ja wortwörtlich, ist das ein Muster bei dir? Und er bejaht es. Und das ist ja wirklich sehr spannend, aber auch sehr, sehr reflektiert von ihm. Und das muss man ihm wirklich zugutehalten, dass er das so offen sofort zugibt. Also er hat scheinbar so ein Muster, dass er sich sehr in Beziehungen verliert und sehr schnell von 0 auf 100 geht.
Und ich finde, das muss man echt im Hinterkopf behalten, wenn man sich jetzt den Rest des Dates und den Rest dieser ganzen Situationen ansieht.
Absolut, ja. Denn dann geht's weiter.
Genau, soweit war das Date. Wo es dann aber richtig spannend wird, das ist am Morgen danach. Und ich fasse das mal eben zusammen. Wir sehen Sebastian und die Larissa am Strand sitzen. Wir hören dabei zu, wie er halt sagt, dass alles super war, super gelaufen ist, er ist verliebt. Und dann sehen wir Larissa im Einzelinterview und die wirkt völlig mitgenommen. Und die sagt uns, dass die Nacht nicht so schön war und dass sie einfach nur weg will. Und wenn ich das richtig verstehe, würde ich das so zusammenfassen, dass ihr Hauptproblem war, dass der Sebastian direkt all in gegangen ist, sie mit Komplimenten überschüttet hat und ihr auch sogar gesagt hat, dass er sich verliebt hat. Und die Larissa findet das zu schnell, die traut der Sache nicht. Ich muss dir sagen, ich verstehe die Larissa absolut. Ich finde das auch zu schnell. Ich finde es bedenklich. Ich finde es ganz schön wild. Ich möchte da unbedingt mit dir drüber sprechen.
Mhm. Dina, diese Situation ist einfach so spannend. Denn während Sebastian ja so etwas geknickt ist am nächsten Morgen, ist Larissa ja völlig außer sich nach der Nacht. Sie will auch wirklich körperlich sofort weg von dieser ganzen Szene. Sie sagt, man hört ja auch, wie sie dann so zur Crew sagt, so weg, weg. Und einfach wirklich auch körperlich nur raus möchte und man spürt richtig, wie unwohl sie sich fühlt in dieser Situation. Sie ist ja völlig entsetzt. Und was sie uns erzählt hat, ist, dass Sebastian ihr unpassend viele Komplimente gemacht hat. Sie sagt uns auch, der Schein trügt, so nennt sie es. Und sie sagt, es gab Lovebombing. Darauf können wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber, und es tut mir so leid für sie, nachdem sie sich die ganze Zeit so wohl und so sicher gefühlt hat bei Sebastian und ihr auch immer wieder betont hat, wie groß die Sicherheit ist bei ihm, hat sie jetzt ein schlechtes Bauchgefühl. Und man merkt so richtig, sie ist in so einem Dilemma jetzt. Soll sie aufs Bauchgefühl hören oder nicht? Und ich finde, dieser Satz fasst es einfach perfekt zusammen. Soll ich es wirklich machen oder lass ich es lieber sein? Das sind gerade Larissas Gefühle.
Und das kann ich absolut verstehen. Aber Risa, du hast gerade schon das Lovebombing angesprochen. Und was die Larissa ja sagt, ist, dass es zu viel war, zu viele Komplimente, zu viele nette Sachen. Und sie sagt, es wäre Lovebombing. Und Risa, ich hatte schon mit der Franzi auch in der Folge schon mal drüber gesprochen, von Are You The One? Denn so Männer, die von 0 auf 100 gehen, die all in gehen, die kenne ich. Und du kannst dich bestimmt ja auch daran erinnern, weil du musstest ja jeden Step mit diesem einen Mann damals mit mir besprechen, der von 0 auf 100 und dann auch genauso schnell wieder zurückgegangen ist. Und wir sehen das ja immer wieder im Trash-TV und auch um uns herum. Ne? Ich kenne so viele Frauen, die schon mal einen Mann hatten, der in rasendem Tempo von 0 auf 100 ging. Und was sie dann aber alle gemeinsam hatten, ist, dass die genauso schnell wieder weg waren. Und genau die gleichen Bedenken hatte die Larissa auch, wenn ich das richtig verstehe, ne? Dass sie der ganzen Sache nicht traut und wahrscheinlich das Gefühl hat, wenn der jetzt so schnell von 0 auf 100 geht, dann geht er auch genauso schnell wieder zurück. Ich habe das Gefühl, die Larissa, die findet das einfach zu viel. Und ja, was soll ich dir sagen? Ich finde es auch zu viel. Ich war ja die ganze Staffel nicht der größte Fan von Larissa. Und das hat sich aber in den letzten 2 Folgen einfach völlig verändert. Und in dieser Folge verstehe ich die einfach 100%ig. Und ich frage mich, was denkst du darüber? Ist das ein gutes Zeichen, wenn jemand so von 0 auf 100 geht? Reagiert die Larissa da über? Was würdest du dazu sagen? Bitte sag mir alles dazu.
Boah, ja, Dina, das ist so eine gute Frage. Und ich finde es persönlich sehr komplex. Ich finde nicht, dass es da die eine Antwort drauf gibt. Denn es gibt natürlich schon auch immer wieder so Stories, wo 2 Menschen sehr schnell sehr intensive Gefühle füreinander entwickeln, dann auch sehr schnell zusammen sind. Und es gut geht und sie glücklich sind. Und das ist ja auch einfach nur schön. Also daran finde ich persönlich ist definitiv gar nichts Verwerfliches. Schwierig fände ich, wenn das dann als das romantische Ideal gesehen wird. Denn es kann ja schon sein, dass diese 2 Menschen ja ein sehr gutes Gespür dafür haben, wer zu ihnen passt, dass es vielleicht eine extrem romantische Geschichte ist. Es kann aber auch sein, dass wenn wir diese Geschichte hören von 2 Menschen, die sehr schnell zusammengefunden haben, dass die halt einfach nur Glück hatten, ne? Dass sie letztendlich wirklich zusammenpassen, dass es einfach Glück war. Und deswegen finde ich es super schön, wenn das Menschen passiert. Aber ich finde, insgesamt ist es ja schon ein guter Rat, erstmal eine Kennenlernphase zu haben. Denn was wir ja wissen, was es auf jeden Fall gibt, ist diese Honeymoon-Phase, also diese Phase so am Anfang von einer Beziehung, wo ja, alle Beteiligten voller Hormone sind, eine super rosarote Brille aufhaben und einfach nur alles toll finden, was die andere Person macht. Und diese Phase, die wird ja gezwungenermaßen irgendwann abflachen und dann kommt der Alltag. Und es macht schon Sinn, mal zu schauen, was sind denn die kleinen Macken an meinem Gegenüber und wie gut komme ich damit ohne rosarote Brille klar. Wie siehst du das?
Ja, also ich würde auch denken, das ist ganz schön wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen so die Sorge von der Larissa ist, dass gerade der Sebastian die mit dieser rosaroten Brille sieht und sich gar nicht so richtig darüber im Klaren ist, wer sie eigentlich ist und was sie alles so für Macken hat. Und dass dann, wenn der auf einmal die rosarote Brille abnimmt, dass dann der Fall umso heftiger wird. Und vielleicht ist ja auch das gerade dieses, dass wenn Männer von 0 auf 100 gehen oder Menschen von 0 auf 100 gehen, dass die dann einfach völlig diese rosarote Brille aufhaben, zu 100%. Und wenn die dann abnehmen, dann sehen die auf einmal die ganzen Sachen, die denen nicht aufgefallen sind und deswegen sind die dann genauso schnell wieder weg.
Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, Dina, dass es das wirklich gibt, dass Menschen diese rosarote Brille haben und der komplett glauben und direkt all in sind, dann die rosarote Brille wegfällt und sie sich wieder rausziehen, weil sie merken, mein Gegenüber hat ja doch Macken, die mich auch stören, wenn dieses Hormoncocktail nicht mehr da ist. Das, glaube ich, gibt es schon. Und wie ich eben meinte, auf der anderen Seite gibt es ja auch Paare, bei denen das trotzdem klappt, die direkt all in gehen und die auch zusammenbleiben. Das gibt es ja schon auch. Aber was Larissa ja wirklich stört, ist dieses Lovebombing. Und da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich finde, das ist ein Begriff, über den wir einfach unbedingt sprechen müssen, weil der impliziert ja einfach so viel. Und ich habe gemerkt, die Einordnung oder Klassifizierung von Lovebombing ist schwierig. Und was es ja vor allem so schwer macht, ist es, dass es eben ja auch in der Anfangsphase von gesunden Beziehungen so eine Periode gibt, die halt eben wie so eine Honeymoon-Phase oder wie so Flitterwochen ist, ne? Wo alle so eine rosarote Brille aufhaben. Aber das ist ja nicht Lovebombing. Und das ist einfach so eine Phase, in der Personen ja sowieso ganz viel Kontakt haben, super viel aufeinander hängen und sehr aufeinander bezogen sind. Und davon müssen wir das schon unbedingt unterscheiden.
Lisa, ich kenne den Begriff Lovebombing, kenne ich tatsächlich nur aus dem, was ich gelesen habe, zu toxischen Beziehungen, aus ungesunden Beziehungen. Ich glaube auch aus dem, kommt es nicht auch aus der Literatur zum Grooming zum Beispiel, wo man versucht, systematisch andere Leute von sich abhängig zu machen. Und deswegen hat es für mich, wenn ich Lovebombing höre, hat es direkt so einen ganz klaren manipulativen Unterton. Also in meinem Kopf ist es direkt ganz klar so eine Manipulationstaktik. Ist das immer so oder ist es nur eine Form davon?
Dina, ich habe das auch vor allem in Bezug auf so missbräuchliche Beziehungen gefunden, absolut. Und ich kann da gleich auch nochmal genauer was zu sagen. Aber ich wollte nochmal mit dir einfach überlegen, wie wir es überhaupt definieren können oder was das überhaupt ist und wie das so unterscheidbar ist von dieser Anfangsphase in Beziehung, wo alle so ganz verliebt sind. Und ich dachte, vielleicht könnte man sagen, dass das Verhalten, die Worte oder ja die Gesten einfach über das hinausgehen, was normalerweise erwartet wird. Aber das macht es jetzt für uns natürlich unheimlich schwierig. Und ich glaube, vor allem, wenn man in so einer Situation ist, ist es wirklich schwierig herauszufinden, ist das jetzt Lovebombing oder ist es normales Verhalten? Denn Menschen haben ja immer unterschiedliche Erwartungen daran, was normal ist, was normales Verhalten ist. Und es ist ja schon nicht so, dass man jetzt als eine Person, die vielleicht Beziehungen gerne langsamer angeht oder dass man es nicht gewohnt ist, dass sich jemand gleich so reinhängt, dass man dann direkt sagen kann, das, was ich möchte, ist richtig und ich bin es einfach nicht gewohnt und was die andere Person macht, das ist dann Lovebombing. So einfach ist es ja nicht, ne? Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man das nicht zu schnell benutzt. Und ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht und dachte, vielleicht kann man das oft erst im Nachhinein so richtig als Lovebombing identifizieren, wenn man dann merkt, wie die Beziehung weitergeht.
Weißt du, was ich mich gefragt habe? Kann man vielleicht Lovebombing so definieren oder das kann man es vielleicht so definieren, dass das, was ein Verhalten zu Lovebombing macht, die Intention von dem Bomber, nennt man den so, von demjenigen, der das Lovebombing betreibt, ist, also dass man sagen kann, okay, es ist Lovebombing, wenn die Person, die das macht, auch die bewusste Absicht hat.
Ich glaube, man müsste es schon mit anderen Verhaltensweisen und Intentionen kombinieren, um es wirklich Lovebombing nennen zu können. Da würde ich dir zustimmen. Wo ich mich frage, ob man es jetzt nur auf die Intention beziehen kann, ist, dass es manchen Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass sie sich manipulativ zum Beispiel verhalten. Dass es auch so ein Muster ist, das manche Menschen haben, denen das aber vielleicht nicht so ganz bewusst ist oder die sich das vielleicht nicht jetzt als Taktik überlegt haben, sondern vielleicht eher merken, das hat sich bewährt, wenn ich mich so verhalte. Ich denke, dann könnte es trotzdem Lovebombing sein. Aber das, wenn man Lovebombing so in Bezug auf andere Verhaltensweisen bringt, zum Beispiel mit manipulativen Verhaltensweisen oder wozu Lovebombing auch oft führt, ist, dass Menschen isoliert werden, so von ihrem Umfeld. Ich denke, wenn man es so im Nachhinein damit in Verbindung bringen kann, dann würde es nochmal eindeutiger machen. Und was Larissa, denke ich, befürchtet, ist ja, dass Sebastian ganz schnell zu Frauen sagt, wie toll er sie findet, ohne sie so richtig zu kennen. Also, dass er sich extrem schnell verknallt, ohne ja viele Hintergrundinfos zu haben. Und dass diese Verliebtheit dann auch ganz schnell wieder abnimmt und er dann zur nächsten geht. Das ist wahrscheinlich Larissas Befürchtung jetzt in der Situation. Oder was denkst du?
Genauso kam mir das auch vor, dass sie das Gefühl hat, okay, dieser Mann, der idealisiert mich auf einmal völlig und stellt mich auf so einen völligen Thron, obwohl er mich gar nicht richtig kennt. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass wenn er mich jetzt einfach so krass idealisiert, sobald er mich richtig kennenlernt, der auf einmal feststellt, dass ich nicht diese idealisierte Version bin, die er sich so in seinem Kopf ausgemalt hat. Und dann falle ich genauso schnell vom Thron, wie ich wieder drauf gekommen bin.
Mhm, genau. Und Dina, du hast schon den Grund genannt, weshalb ich so auf den Begriff Lovebombing angesprungen bin. Weil Lovebombing nämlich auch von Überlebenden, von missbräuchlichen oder ja von manipulativen Beziehungen beschrieben wird. Und wenn man sich da so die psychologische Literatur zu dem Thema anschaut, dann ist das wirklich der häufigste Kontext, in dem dieses Wort vorkommt. Und ich will nochmal an der Stelle betonen, dass ich das Sebastian natürlich in keinster Weise unterstellen möchte, wirklich gar nicht. Wir haben einfach keine Ahnung, was für eine Art von Beziehung er führt. Und da will ich auch überhaupt nichts implizieren, gar nicht. Aber dieser Begriff wird eben sehr oft so mit manipulativen Beziehungen in Verbindung gebracht. Und ich denke, wir können auch sehr viel von Überlebenden von so manipulativen Beziehungen lernen. Und deswegen wollte ich auch die Perspektive noch mit reinbringen. Also die Erfahrung des Lovebombing aus der Perspektive der Überlebenden, die wird erstmal als angenehm beschrieben. Und das kann man sich ja vorstellen, warum. Weil das ist ja oft sehr schmeichelhaft, was einem da erzählt wird. Aber sie wird auch als desorientierend beschrieben. Und warum das so ist, das kann ich gleich erzählen. Aber ich wollte unbedingt mal ein Beispiel einer Teilnehmerin einer Studie erwähnen. Sie sagt nämlich, ein Zitat von ihr: Er hat mir innerhalb von 3 Tagen gesagt, dass er mich liebt. Das war ein rotes Tuch für mich, aber es hat mich auch mitgerissen, weil er ziemlich charmant ist. Und das fand ich richtig spannend, so diese Dualität. Zum einen, das Bauchgefühl sagt ganz klar, das ist ein rotes Tuch, auf der anderen Seite dieses Mitgerissenwerden. Und da sieht man auch nochmal beim Lovebombing, da geht's, wie ich ja auch schon gesagt habe, so um unangemessene Zuneigungsbekundung für die Beziehungsphase. Ist einfach unangemessen.
Okay, wenn ich das höre, da würde ich fast der Larissa dann schon zustimmen. Wenn die Definition einfach nur ist, ist es unangemessen für die Beziehungsphase. Ich persönlich muss dir sagen, ich finde es auch ein bisschen unangemessen, dass der Sebastian da jetzt schon sagt, ich habe mich in dich verliebt. Vor allem, wenn er gerade noch 2 andere Frauen datet, wenn die sich jetzt gerade das erste Mal ohne eine Kamera überhaupt sehen. Ich finde das, da stimme ich ja Larissa zu. Finde ich unangemessen.
Mhm. Ich muss sagen, ich könnte mir persönlich schon vorstellen, nach, ich weiß nicht, wie viele Dates die hatten, sagen wir mal 4, dass da schon Gefühle da sind, dass er sich in sie verknallt hat und dass es so unter realen Bedingungen, dass das schon sein könnte, ne? Aber wenn Larissa dann mitbekommt, was auf den anderen Dreamdates so gemacht wurde, was gesagt wurde, dass er ja scheinbar völlig dazu in der Lage ist, auch anderen Frauen Komplimente zu machen und die noch zu küssen, dass sie sich dann fragt, okay, aber wie verliebt ist er dann wirklich in mich? Kann das wirklich sein, dass er so krasse Gefühle aufgebaut hat und sich aber gleichzeitig so noch zu den anderen Frauen verhält? Da verstehe ich auch total ihre Zweifel. Und Dina, ich wollte nochmal sagen, was die Effekte von Lovebombing vor allem in so manipulativen Beziehungen sind. Denn das fand ich auch sehr interessant. Erstens kann es dazu beitragen, die Überlebenden zu isolieren. Ich nenne es übrigens Überlebende, weil das Menschen sind, die eben in so Beziehungen waren und dann rausgekommen sind. Genau, also es kann dazu beitragen, die Überlebenden zu isolieren. Und ja, es ist ja sowieso so, dass es am Anfang einer Beziehung die Tendenz gibt, weniger mit anderen zu unternehmen, sehr viel zu zweit zu unternehmen und sich etwas zu isolieren. Das ist ja auch ein Stück weit normal so am Anfang von einer neuen Beziehung. Aber wenn dazu noch Lovebombing kommt und dann vielleicht auch so Sätze kommen wie du bist mein Ein und Alles, ich will dich jeden Tag sehen, wir brauchen niemanden außer uns. Oder vielleicht noch im krasseren Fall auch sowas wie, was willst du denn mit denen, bin ich dir nicht genug? Dann führt das ja nochmal zu mehr Isolation. Und das ist der eine Effekt von Lovebombing. Und zweitens kann es dazu dienen, das missbräuchliche Verhalten vom Täter herunterzuspielen. Wenn Lovebombing kommt, also diese ganzen positiven Sachen und betont wird, wie toll die Beziehung ist und wie sehr die beiden zusammenpassen und dass die beiden gegen den Rest der Welt sind, dann motiviert es ja die Überlebende, den Täter positiv zu sehen. Und es dient schon auch dazu, dass sich die Überlebenden den Tätern gegenüber verpflichtet fühlen. Man kann auch sagen, dass es dazu dient, dass Menschen sich über die Eigenschaften ihres Partners und ihrer Beziehung im Unklaren bleiben. Denn, ja, man muss sich mal vorstellen, da ist ja jemand, den du liebst und dem du grundsätzlich total vertraust. Dann erzählt er dir regelmäßig, wie sehr er dich liebt, dass es nur euch gibt, ihr gegen den Rest der Welt, dass ihr euer Leben komplett aufeinander aufbaut und so weiter. Und dann kommt das Gegenteil. Also manipulatives Verhalten oder missbräuchliches Verhalten in irgendeiner Form. Ja, das kann man sich ja vorstellen. Da ist man doch erstmal völlig am Boden zerstört, aber auch maximal verwirrt. Das ist doch der Mensch, mit dem man alles aufgebaut hat, mit dem man ja so viel macht, dem man so viel bedeutet, der einem gesagt hat, dass er ohne einen nicht leben kann. Also man kann sich vorstellen, wie schwer das sein muss. Und ich finde, man kann sich mit dieser Beschreibung auch sehr gut vorstellen, was für eine Macht Lovebombing hat.
Wenn du das so sagst, finde ich es nochmal mehr verständlich, dass die Larissa skeptisch darauf reagiert, dass der Sebastian so überschwänglich sich verhält in dieser Situation, in der sie sind, und dass sie vielleicht da schon auch so intuitiv ein bisschen die Gefahren sieht.
Mhm, sehe ich auch so.
Also Risa, wenn ich das richtig verstanden habe, ich würde das folgendermaßen zusammenfassen. Die Definition von Lovebombing ist anscheinend schon relativ schwammig, wie viele Sachen in der Psychologie. Aber man kann sagen, dass es vielleicht, ja, so grob zusammengefasst, eine extreme Zuneigungsbekundung ist oder extreme Zuneigungsbekundungen, die unangemessen für die Beziehungsphase sind, in der man sich gerade befindet.
Mhm.
Und gleichzeitig wird Lovebombing in der psychologischen Literatur oft im Zusammenhang mit so manipulativen und toxischen Beziehungsformen genannt und missbräuchlichen Beziehungsformen, was natürlich aber nicht heißt, dass das nur darin passieren kann, ne? Wir wissen natürlich nicht, was der Sebastian sich dabei gedacht hat. Wir wollen ihm auf gar keinen Fall unterstellen, dass er versucht hat, die Larissa zu manipulieren. Was wir aber festhalten können, ist, dass für die Larissa zumindest die Zuneigungsbekundungen vom Sebastian für die Phase, in der sie sich befand, sich unangemessen angefühlt haben.
Absolut. Und deswegen hat Larissa jetzt ein schlechtes Bauchgefühl.
Allerdings, sie sagt ja nämlich, der Schein trügt und mein Bauchgefühl schlägt Alarm. Und Risa, ich will das unbedingt zum Anlass nehmen, um über das Bauchgefühl zu reden. Denn ich finde das Bauchgefühl, ich finde das so ein schwieriges Thema und ich habe so viele Ideen, ich habe so viele Fragen dazu und ich bin so zwiegespalten. Aber kurz zum Hintergrund. Mein Forschungsthema und mein Forschungsschwerpunkt, das sind Vorurteile. Und halt vor allem Vorurteile über Männer und Frauen und wie sie unbewusst beeinflussen, wie wir uns selbst und andere Menschen auch beurteilen. Und das heißt, für mich steht immer so ganz zentral, dass unser Gefühl uns fehlleitet. Dass wir in einer Welt aufgewachsen sind, die uns halt so sexistische, rassistische, klassistische und so viele andere Vorurteile in den Kopf pflanzt, die uns dann ganz unbewusst beeinflussen.
Tina, ich finde das so wichtig, dass du an dem Punkt auch auf deine Studien zu sprechen kommst und ja damit auch auf Stereotype zu sprechen kommst. Denn Stereotype beeinflussen ja definitiv unsere Entscheidung. So viel wissen wir sicher. Und willst du uns vielleicht an dem Punkt mal ein Beispiel aus deinen Studien nennen, wo du gefunden hast, wo Menschen durch ihre Stereotype in ihren Entscheidungen beeinflusst werden?
Das einfachste Beispiel ist ja dieses Beispiel davon, dass Menschen unbewusst Männer für kompetent halten und Frauen für nett. Und dass, wenn man dann Leuten, das habe ich zumindest oft gemacht, genau den gleichen Lebenslauf von einem männlichen und einem Kandidat und einer weiblichen Kandidatin für einen Job vorlegt und alles Gleiches, außer der Name, dann wählen die Leute viel wahrscheinlicher den Mann als die Frau, einfach weil die unterbewusst denken, Männer sind kompetent und weil das dann ihre Entscheidungen beeinflusst. Und das wäre so ein ganz, ganz klassisches Beispiel davon, wie uns so ein Vorurteil fehlleitet und unsere Entscheidungen beeinflusst. Und genau, wir haben ja über Vorurteile und Stereotype haben wir ja schon ganz oft gesprochen. Und das sind ja quasi so mentale Abkürzungen, ne, die uns den Alltag vereinfachen. Und es gibt nicht nur Stereotype, sondern so viele, auf Englisch nennt man die halt Decision-Making Biases. Also ich würde das vielleicht mit mentale Abkürzungen übersetzen. Die wir halt den ganzen Tag schlagen wir diese Abkürzungen ein, ohne dass wir uns bewusst darüber sind. Wir haben zum Beispiel halt eine unbewusste Vorliebe für den Status quo. Wir erinnern uns besser an Verluste als an Gewinne. Und wir setzen schon halt so längst verlorene Projekte fort, weil wir nicht aufhören können, daran zu denken, wie viel wir schon investiert haben. Und wir suchen zum Beispiel unbewusst nur nach Informationen, die bestätigen, was wir eh denken. Haben wir schon öfter drüber gesprochen, ne? Das ist der
Confirmation Bias.
Confirmation Bias. Und wir machen halt oft auch unsere Entscheidungen an so willkürlichen Fixpunkten fest. Und das sind jetzt alles nur ein paar Beispiele. Und in dem Zusammenhang muss man immer mal Daniel Kahneman erwähnen. Das ist ja der Psychologe, wenn es um diese ganzen mentalen Abkürzungen geht. Und Risa, ich glaube, weil ich mich halt so viel mit diesen ganzen mentalen Abkürzungen und Biases beschäftige, fällt es mir halt manchmal sehr schwer, so auf mein eigenes Bauchgefühl zu vertrauen, weil ich nicht genau weiß, ob mein Bauchgefühl nicht auch nur eine mentale Abkürzung ist. Oder wenn es das nicht ist, wie kann ich das unterscheiden? Wie kann ich eine mentale Abkürzung von einem Bauchgefühl unterscheiden? Wenn ich zurückdenke, gab es in meinem Leben halt viele Momente, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Aber ich habe das dann abgetan als Angst. Und ich glaube, was halt auch noch hinzukommt, was nochmal alles noch mehr verkompliziert, ist, dass ich vor allem früher, glaube ich, das Gefühl hatte, dass ich mir selbst nicht trauen kann. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir halt so oft hören, dass Frauen ein bisschen crazy sind, dass sie überreagieren, dass man denen nicht ganz trauen kann. Und wenn das so ist, wenn wir die Reaktionen von Frauen, wenn die halt überzogen sind, ich glaube, da habe ich mich oft dann gefragt, wie kann ich denn mir dann vertrauen? Denn ich bin ja eine Frau. Also Risa, um das jetzt mal zusammenzufassen, das war jetzt eine lange Einleitung auf eine relativ kurze Frage. Denn du siehst, ich stehe auf Kriegsfuß mit dem Bauchgefühl. Und wenn eine das alles zusammenbringen kann und erklären kann, dann glaube ich, dass du das bist. Und die Fragen, die ich habe, sind folgende. Erstens, wie kann ich mein Bauchgefühl von der mentalen Abkürzung unterscheiden? Wie erkenne ich mein Bauchgefühl? Woher weiß ich, dass es nicht einfach nur vielleicht Angst ist, die ich da spüre? Und was sagst du zu Larissas Bauchgefühl?
Dina, ich verstehe, dass es so schwierig ist, das alles zusammenzubringen, weil auf der einen Seite hast du eben dein Bauchgefühl, wo du weißt, Frauen wird beigebracht, dem nicht zu vertrauen. Auf der anderen Seite weißt du, es gibt Stereotypen, die unsere Entscheidungen verzerren können. Und ich finde, wir haben jetzt auch einfach super viele Begriffe gehört. Und ich glaube, um das zu verstehen, ist es wichtig zu schauen, was wir hier alles gerade für Themen vermischen. Also wir haben ja Gedanken, ne? Die Kognition, könnte man sagen. Wir haben die Gefühle und wir haben das Bauchgefühl, was ja nochmal was anderes ist. Und all das kann unsere Entscheidungen beeinflussen. Und ich glaube, vielleicht wäre es klarer, wenn wir das Bauchgefühl Intuition nennen würden. Weil Bauchgefühl klingt ja so ein bisschen wie Gefühl, ne? Aber es ist ja schon was völlig anderes. Und was ich definitiv sagen kann, in der Psychotherapie ist ganz klar, Gefühle können trügen. Und ich nehme mal so ein ganz klassisches Beispiel aus der Psychotherapie. Und zwar sind das AngstpatientInnen. Und bei denen geht es in der Therapie darum, mit dem Gefühl der Angst, das ja so stark einschränkt, besser umgehen zu können. Und auch dem Gefühl der Angst weniger Glauben zu schenken. Das heißt, in dem Fall trügt das Gefühl. Zum Beispiel könnte eine Person mit einer sozialen Phobie die Angst davor haben, im Laden etwas umzutauschen. Und sowas kann dann auch die Gedanken beeinflussen. Also eine Person mit einer sozialen Phobie kann zum Beispiel Gedanken haben wie, niemand mag mich, ich komme bei allen schlecht an, das Kompliment wurde mir nur aus Höflichkeit gemacht. Und das ist natürlich ein Gefühl, das ganz klar trügen kann und wo es definitiv darum geht, weniger drauf zu hören. Das heißt, dieses Gefühl kann die Realität verzerren. Übrigens ist es ähnlich auch bei Menschen, die ein Trauma erlebt haben. Da ist das auch oft so. Aber das heißt natürlich nicht, dass diese Menschen nicht trotzdem eine gute Intuition haben. Was passieren kann, ist, dass die Intuition dann vielleicht manchmal mit diesem irreführenden Gefühl vermischt wird. Und das wäre dann etwas, was man auch in einer Therapie sortieren könnte.
Okay, also ich versuche kurz zusammenzufassen. Von der Psychotherapie weiß man, Gefühle können uns auch mal trügen. Und die Gefühle sind nicht gleichzusetzen mit dem Bauchgefühl.
Mhm. Und ich kann ja mal sagen, was die Forschung dazu findet, wann man auf die Kognition, also die Gedanken, und wann man auf die Intuition hören soll. Und ich sag's einmal ganz kurz und dann erkläre ich es nochmal ausführlicher. Bei mittelkomplexen Entscheidungen soll man auf die Kognition, also auf den Kopf hören. Und bei hochkomplexen Entscheidungen soll man auf sein Bauchgefühl hören. Aber warum ist das so? Ich will an der Stelle mal Gerd Gigerenzer ins Spiel bringen. Kennst du den Diener?
Nee.
Der forscht zu Entscheidungen, Heuristiken und zur Intuition.
Heuristiken sind diese mentalen Abkürzungen, ne?
Aha,
das ist ein fancy Wort dafür.
Stimmt, gut, dass du es nochmal sagst. Und Dina, was er gefunden hat, wirst du lieben. Denn es ist genau das, was du auch schon vermutet hast. Nämlich, dass bei einfachen und bei mittelschwierigen Entscheidungen einfach zu viele Biases, also zu viele Verzerrungen ins Spiel kommen. Und dass man sich da deswegen nicht auf sein Bauchgefühl verlassen sollte. Und eine mittelschwere Entscheidung wäre zum Beispiel sowas wie, stelle ich eine Person ein oder nicht? Also genau das Beispiel, was du genannt hast. Ganz klar, da kommen Biases zum Beispiel eben Stereotype ins Spiel. Und deswegen hat man da eine Verzerrung und sollte sich da nicht auf sein Bauchgefühl verlassen. Was man bei solchen Entscheidungen eher machen sollte, ist, sich auf die Fakten zu verlassen. Was man zum Beispiel auch machen könnte, ist, eine Pro-Kontra-Liste zu schreiben. Das kann ja auch bei manchen Entscheidungen wirklich extrem hilfreich sein. Und dieser Weg würde dann am ehesten einer Logikentscheidung, also einer kognitiven Entscheidung, gleichkommen. Was Gigerenzer auch gefunden hat, ist, dass wenn wir hochkomplexe Entscheidungen treffen, unsere Logik, also unsere Kognition, nicht mehr hinterherkommt. Bei solchen Entscheidungen haben wir nämlich gar keine Möglichkeit mehr, dass unsere Kognition alles mit einbezieht, weil es einfach zu viele Dimensionen hat und viel zu komplex ist, als dass wir da gut, bewusst eine Entscheidung treffen könnten. Und ein Beispiel für eine hochkomplexe Entscheidung ist, mag ich dieses Bild oder mag ich es nicht?
Okay, wow, ich habe mich gerade schon gefragt, wie unterscheidet man diese einfachen Entscheidungen, die mittelschweren Entscheidungen und die hochkomplexen Entscheidungen. Ich hätte dann, wenn du mich gefragt hättest, was für eine Entscheidung ist, mag ich dieses Bild oder nicht, hätte ich gedacht, das ist eine einfache Entscheidung.
Mhm. Warum hättest du es gedacht?
Ich glaube, weil ich mir denken würde, okay, was dabei rauskommt, ist unerheblich.
Mhm,
ich glaube, ich hätte es so...
Mhm. Und weil es auch eine relativ einfache Frage ist, ne?
Mhm.
Aber irgendwann kommt so das bewusste Kognitive, also so die bewussten Gedanken, nicht mehr mit, weil es so viele Variablen und so viele, ja, Gewichtungen auch von den Variablen im Kopf zu behalten, das ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr möglich. Und das wäre zum Beispiel bei einem Bild der Fall. Da gibt es zu viele Variablen, die das bestimmen können. Und da kann man nur auf sein Bauchgefühl hören. Und das Bauchgefühl, das betrachtet wirklich 100.000 an kleinen Informationen. Das speichert Dinge ab, die wir erlebt haben. Und das bezieht das alles mit ein. Und die Gesamtsumme davon, das bildet dann unser Bauchgefühl. Das ist etwas, was die Kognition einfach nicht mehr schafft.
Und die Frage, soll ich mit dieser Person zusammenkommen oder nicht? Was ist das für eine Entscheidung?
Dina, ich weiß es nicht. Ich hätte so gern was dazu gefunden, aber ich habe keine Ahnung. Ich würde es schon zwischen einer mittelschweren und einer sehr komplexen Entscheidung einordnen, weil da spielen ja schon ganz viele Variablen eine Rolle. Gleichzeitig würde ich aber sagen, das ist ja eine Entscheidung, die eine andere Person mit einbezieht. Und da kommen dann auch wieder Verzerrungen ins Spiel, nämlich auch wieder Stereotype und unbewusste Muster, die da eine Rolle spielen. Deswegen finde ich es schwer zu beantworten.
Mhm. Okay, weil ich finde, was du sagst, ich finde, das macht so Sinn, liebe ich. Die einzige Schwierigkeit, die ich jetzt noch habe, ist, wie unterscheide ich diese verschiedenen Entscheidungstypen?
Ja, ich würde sagen, wir geben der Forschung den Auftrag, bitte mal alle möglichen Situationen in unserem Alltag einzukategorisieren, damit wir wissen, ob es eine mittelkomplexe Entscheidung ist oder eine hochkomplexe. Aber ich finde es schon mal gut zu wissen, dass zum Beispiel, stelle ich die Person ein oder nicht, dass das eben eine mittelkomplexe Entscheidung ist und sowas wie, mag ich dieses Bild oder nicht, eine hochkomplexe. Und so daran kann man sich, das kann man vielleicht so als Ankerpunkt nehmen, ne, und sich so ein bisschen daran orientieren.
Also die Frage ist dann, oder das ist dann wahrscheinlich so, je mehr Variablen man in die Entscheidung mit einbeziehen muss, desto komplexer wird es.
Genau. Und kann mein Kopf all diese Variablen wirklich gleichzeitig bearbeiten? Passt das alles noch auf eine To-Do-Liste, diese ganzen Variablen und deren verschiedene Gewichtung ja auch, ne? Nicht alle Variablen sind ja gleich wichtig. Kriege ich das noch hin? Das ist so die eine Frage. Und ich denke, und das spricht dann eben eher für ein Bauchgefühl, wenn das nicht mehr der Fall ist. Und ich finde, die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist, könnten da Verzerrungen eine Rolle spielen oder nicht? Und wenn ja, sollte man auch den Kopf mit einbeziehen?
Okay. Okay, das wäre schon mal die eine schwierige Frage. Die andere schwierige Frage ist natürlich, wie finden wir denn überhaupt aber raus, was unser Bauchgefühl sagt?
Ja, Dina, das ist manchmal echt schwerer, als man denkt. Vor allem, wenn es so eine ganz wichtige Entscheidung ist, dann fragt man sich ja wirklich, woher wissen wir, was unser Bauchgefühl sagt, wenn wir jetzt schon voll im Kopf unterwegs sind, ne? Wenn wir vielleicht schon Pro- und Kontralisten geführt haben und einfach, ja, völlig kognitiv unterwegs sind und gar nicht mehr hören, auch was der Bauch uns sagen will. Manchmal ist man ja an so einem Punkt, da hat man sich völlig verrannt, mental und weiß gar nicht mehr, was wollte der Bauch denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Und das kennst du bestimmt, viele kennen das wahrscheinlich schon. Aber was man sagt, was man dann machen soll, ist eine Münze zu werfen und die entscheiden zu lassen. Und oft weiß man ja schon, während die Münze noch in der Luft ist, aber spätestens, wenn sie das Ergebnis anzeigt, was wir uns eigentlich wünschen würden, ob wir damit zufrieden sind oder nicht. Und das ist dann das Bauchgefühl.
Okay, oh, das haut mich total vom Stuhl, denn ich habe immer gedacht, dieses mit der Münze, das habe ich schon öfter gehört, aber ich dachte, das wäre irgendwie so eine Bauernweisheit, die halt so rumerzählt wird. Aber ich wusste nicht, also wenn du auch sagst, dass das eine gute Idee ist, dann ist das für mich jetzt aufgestiegen von der Bauernweisheit zur, okay, ich möchte auch jetzt nicht die Bauern bashen, ne? Die haben wahrscheinlich ein gutes Bauchgefühl oft.
Mhm. Und das ist schon eine Taktik, die man ausprobieren kann, ne? Die funktioniert natürlich nicht immer, aber das ist so eine Methode, um vom Kopf ins Spüren reinzukommen. Natürlich heißt es nicht, dass es jede Person ins Gefühl reinbringt dann in dem Moment, aber es ist einfach so eine Methode, um das mal auszuprobieren. Aber es ist natürlich auch ein Lernprozess. Also manchmal zweifelt man ja auch echt lange an der Entscheidung und merkt dann erst im Nachhinein, dass man das richtige oder falsche Gefühl hatte und ja, merkt erst im Nachhinein, dass es gut war, darauf zu hören. Meiner Meinung nach macht es schon Sinn, so bei hochkomplexen Entscheidungen ja zu versuchen, sein Bauchgefühl auch über die Zeit zu schärfen.
Okay. Also was würdest du abschließend sagen? Sollte Larissa auf ihr Bauchgefühl hören?
Also ich finde, was da nochmal wichtig ist zu betonen, ist, dass es natürlich schon sein kann, dass ja Stereotype und auch unbewusste Muster unsere Entscheidungen beeinflussen. Und da möchte ich auch an der Stelle nochmal betonen, es ist ja sowieso unsere Aufgabe, Dina, so unsere Vorurteile und Stereotype uns bewusst zu machen und aufzuarbeiten. Das ist sowieso wichtig, dass wir das machen. Und ich denke, besonders so bei Entscheidungen, was andere Menschen angeht, sollten wir uns schon bewusst machen, dass es gerade vielleicht nicht unser Bauchgefühl ist, was sich meldet, sondern ja eben ein Vorurteil, das uns leitet. Und Ähnliches gilt ja auch für unsere unbewussten Muster und für unsere Gefühle, die so aus schlechten Erfahrungen heraus entstanden sind. Und auch hier macht es Sinn, so gut wie möglich zu versuchen, sich diesen Mustern bewusst zu werden. Und wenn wir auf Larissa schauen, finde ich, ist Larissa da ein fantastisches Beispiel für, weil sie hat dieses schlechte Gefühl. Sie weiß aber offensichtlich auch über sich selber schon, dass sie manchmal Angst bekommt, wenn sie näher zulässt. Und ich finde, ja, man kann so richtig sehen und teilhaben, wie sie probiert, damit umzugehen, wie sie probiert, damit umzugehen und zu versuchen, herauszufinden, ist das jetzt meine Angst, weil ich Nähe nicht gut zulassen kann? Oder ist das mein Bauchgefühl, das sich meldet, sinnvollerweise, weil hier was nicht stimmt? Und was davon richtig ist?
Das wird sich dann über die lange Sicht zeigen wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Larissa, damit kommen wir auch schon zu der Entscheidung von der Larissa, ne? Denn die sagt ja da erstmal, ich kann gerade keine Entscheidung treffen, ich muss darüber schlafen. Klingt für mich auch nach einer guten Idee. Ich fand das wirklich eine krasse Situation, auch vor allem, weil ich finde, wir sehen die Larissa da ja nochmal ganz anders als die ganze Zeit davor in der Staffel. Ich finde, die wirkt einfach wie eine ganz andere Larissa. Die wirkt sehr so zerbrechlich und ja, einfach ganz anders als davor.
Ja, Dina, und was dann passiert, ist, dass Larissa die Rose annimmt. Und ihre Begründung ist, dass sie sagt, es wäre verrückt, deswegen eine Emotion über Bord zu werfen. Ich muss zugeben, das habe ich nicht kommen sehen. Mich hat es schon ein bisschen überrascht. Ich habe schon etwas damit gerechnet, dass sie die Rose nicht annehmen wird. Und da habe ich mich gefragt, Dina, hätte es eigentlich für Larissa Nachteile, wenn sie die Rose nicht annimmt? Weißt du da irgendwas? Gibt es da weniger Geld oder ja, hat es da irgendwelche Nachteile?
Das kann ich ja nicht sagen. Also ich denke schon, dass die Leute, wenn die früh aussteigen, weniger Geld kriegen. Gleichzeitig denke ich schon, es ist ja natürlich ein Riesendruck, unter dem die Larissa steht, ne? Dass dieser eine Mann, den alle Frauen wollten, soll die den jetzt wirklich ablehnen? Es ist ja auch eine Extremsituation. Also ich kann total verstehen, dass die Larissa die Rose nicht ablehnt. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so verkehrt zu sagen, okay, ich gucke mir das einfach nochmal an.
Mhm, ja. Auf jeden Fall kann man zusammenfassend sagen, jetzt auch über diese Folge, die große Frage ist, liegt es nur daran, dass Larissa keine Nähe zulassen kann? Oder hat Sebastian ein Beziehungsmuster, das sie aufgedeckt hat? Und Dina, zusammenfassend muss man sagen, das wissen wir natürlich nicht. Ne, alles, was wir wissen, ist das, was sie über sich selber sagt. Und was sie ja schon mal gesagt hat, ist, dass sie Schwierigkeiten hat, Nähe zuzulassen. Das könnte natürlich dafür sprechen, dass ihr so Liebesbekundungen schnell zu viel werden. Es könnte natürlich aber auch trotzdem sein, dass sie eine gute Intuition hat, was Sebastian angeht. Und ja, was für mich dafür spricht, ist, dass sie direkt den Gedanken hat, Sebastian hat wiederkehrende Muster in Beziehung und dass Sebastian das dann auch bestätigt. Das spricht für mich schon dafür, dass sie einen sehr guten Blick dafür hat. Aber zusammenfassend muss man sagen, wir wissen nicht, stimmt das eine, stimmt das andere oder stimmt beides.
Ich finde, das ist eine perfekte Zusammenfassung von der ganzen Situation. Abschließend zu der Folge, ich würde einfach noch sagen, wow, mich haut die ganze Situation um. Ich finde das wunderbar. Es ist für mich jetzt schon ein Reality-TV-Highlight. Es kommt mir vor, als würden wir da einen echten Einblick in echte Gefühle von einer echten Person bekommen. Und jetzt wären wir ganz nah dabei. Ich liebe das. Ich bin wirklich so gespannt, wie das ausgeht. So gespannt war ich schon lange nicht mehr.
Ich bin auch so gespannt, Dina. Wir werden es bald sehen.
Allerdings. Und bis dahin freuen wir uns riesig, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt, Daumen nach oben bei Podimo und unbedingt auf Abonnieren klickt. Und folgt uns auch gerne auf Instagram und TikTok.
Bis zur nächsten Folge, Dina.
Bis zur nächsten Folge. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.